Herz 87.9 im Gespräch.
Hier beim Studio von Herz 87.9 begrüße ich jetzt wieder Ralf Rute. Ich freue mich sehr, dass du nochmal hierher gekommen bist. Ich halte das für ein gutes Zeichen, dann war es das letzte Mal nicht so schlimm.
Ja, vielen Dank, Emil. Ich bin gerne wieder bei dir. Für alle, die jetzt erst zuschalten, ich habe vorhin erfahren, dass Andreas den Spitznamen Emil hat. Und dazu gibt es eine Geschichte, die mit seiner Haarfarbe und seinen zwei Schwestern zu tun hat. Aber die würde den Rahmen heute sprengen.
Ich grüße meine beiden Schwestern. Ich habe was mitgebracht für dich. Einen Löffel.
Hast du auch Nutella mitgebracht?
Nein, das ist einfach...
Ach, für die Tasse vom letzten Mal. Ja, ah. Ach so, und jetzt ist der Zucker ist unten am Boden.
Ja, sicher, genau. Das so. Ist also, als wir das letzte Mal nämlich hier standen, haben wir ein Interview geführt. Ralf Rute bekam eine Tasse Kaffee und wir sind mit unserem... WG-Bestand einer Redaktion.
Stark übertrieben.
Genau, es ist manchmal schwierig, dann einen Löffel zu finden. Letztes Mal habe ich es nicht geschafft. Diesmal war ich super vorbereitet.
Das ist ja ein ganz anderer Geschmack, ja. Was da für Aromastoffe mit einmal freigesetzt werden.
Ich dachte an diesen Rahmen, das fand ich so schön. Ne? Wir enden ohne Löffel und fangen wieder mit einem Löffel an.
Genau. Zum Schluss gebe ich ihn ab.
Oh, ja. Irgendwann am Schluss bestimmt. Aber ich glaube, ja, du könntest auch gerne nachher diesen Löffel, wenn du möchtest, darfst du diesen Löffel auch gerne behalten. Aber
ja, vielleicht nehme ich ihn einfach mit. Einfach nur, um euch fertig zu machen.
Wir werden daran zerbrechen, davon gehe ich aus, ja. Nein, ich habe dich eingeladen, eigentlich um über deine Show zu reden. Ich hatte die freche Idee gehabt, wir hätten letzte Woche in Bielefeld im Vorfeld deiner Show sprechen können, aber das hast du quasi mit den Händen schützend abgewehrt, weil so um die Show herum sehr, sehr viel zu tun ist. Und als ich dann da war, konnte ich das auch nachvollziehen, weil es einfach riesige Bühne, Stadthalle Bielefeld, ich glaube, das sind 2000 Leute.
Ja.
Und dann halt noch mit Band und dann hast du noch neben Showleben noch ein Cartoonistenleben und sogar ein Privatleben und alles zusammen ist für einen Tag halt sehr viel.
Naja, vor allem das Ding ist einfach, also sowohl vor der Tour, wenn ich die wieder beginne im Herbst, als auch vor diesem Einzelauftritt, der einfach halt sehr aufwendig war, gibt es immer irgendwas zu organisieren. Und wenn es einfach nur ist, dass der Freundeskreis da auf der Gästeliste steht, halt anruft und mit einmal so zwei, drei Tage vorher kriegen die alle so den Dreh zu fragen, wie ist das eigentlich, kann ich noch hier, ich wollte ja noch den mitbringen und so. Und das ist ganz normal, das passiert einfach. Jeder, der schon mal eine größere Party gegeben hat, weiß, dass das so ist, dass Leute ihm einfach sich mit einmal melden und sagen, hier, ich habe doch da zu der Zeit gerade meine Cousine da, die wollte ich auch noch mitbringen. Solche Sachen plus die Tatsache, dass ich mit der Band eben einfach proben muss, weil anders als wenn ich solo auf Tour gehe und da mit meinem Laptop auf der Bühne stehe, sind da mit einmal sechs andere Menschen, für die ich die Mitverantwortung habe, wann die wo zu sein haben, was sie spielen, dass die wissen, was sie spielen sollen und dass wir im besten Fall auch so rüberkommen, als hätten wir das schon mal gemeinsam getan. Und tatsächlich war die Woche davor eben einfach voll, ne? Und schön, dass du das so verstanden hast. Und ehrlich gesagt ist es ja auch besser, weil jetzt hast du es gesehen und jetzt können wir sprechen über das, was du gesehen hast. Und du kannst den unseren Zuhörern vermitteln, was zur Hölle das denn sollte.
Ja, was ein Cartoonist auf der Bühne macht.
Was macht denn eigentlich ein Cartoonist auf der Bühne?
Die Antwort liegt nahe, singen.
Ja.
So hast du es auch da beschrieben. Also ich will auf die Inhalte deiner Show auf jeden Fall noch eingehen, bevor wir darauf kommen.
Ja, bitte.
Machst du dich darüber lustig, dass du Inhalte hättest?
Nee, ist gut.
Was gerade wichtiger ist für mich, so wir sind jetzt quasi in der ersten Woche nach Tour. Du hast es jetzt hinter dir erstmal bis Herbst, oder?
Ja, aber nach der Tour ist ja vor der Tour. Und ohne Quatsch, also ich bereite gerade, als allererstes sehe ich immer zu, dass ich auf jeden Fall wieder viele neue Videos am Start habe, wenn ich unterwegs bin. Weil also das Rahmenprogramm, wenn ich es jetzt mal so nenne, um die Videos herum, die ich bei der Tour dabei habe, variiert nur schwach. Also es gibt da so Kapitel, wo ich zum Beispiel über meinen Tagesablauf spreche, über meine Ideenfindung. Die bleiben im Großen und Ganzen gleich. Also die verändern sich schon mit der Zeit. Ich habe neue Einfälle dafür. Da kommen neue Elemente zu. Aber so, dass ich darüber spreche, bleibt. Und im Kern sind es auch dieselben Themen, die ich da behandle, weil die einfach sehr gut funktionieren und ich die als Rahmen, machen wir uns nichts vor. Noch niemand hat dieses Live-Programm gesehen. Ne? Leute gehen ja auf Tour, ich sag mal, keine Ahnung, von Volker Pispers über Dieter Nuhr bis Kaya Jana. Die treten teilweise in Hallen auf, die sind dreimal so groß wie das, was ich bespiele. Also bei denen ist normal zwischen 2000 und 15.000 Zuschauer pro Abend. Die haben ein Special, was im Fernsehen läuft. Das ist alles schon mehrfach gesendet und ausgewertet worden. Und ich gehe ungefähr, wenn ich auf Tour bin, also auf der letzten Tour, habe ich am Ende ungefähr 10.000 Menschen gesehen. Das ist nicht wenig und ich bin da auch sehr zufrieden mit und ich tue ja nun mal nicht das ganze Jahr, aber für mich bedeutet das, dass die meisten Leute, die meine Sachen kennen, das einfach noch nicht gesehen haben, weil mir folgen im Netz weit über 1 Million Menschen und darum lasse ich die auch drin, weil die Sachen zu schade sind und ich möchte, dass auch andere Leute in den Genuss davon kommen können, weil ich die einfach für gut halte. Und es ist so, das erfahre ich aber auch immer wieder, wenn ich mit den Leuten spreche hinterher, die freuen sich auch, wenn es nochmal kommt. Und wie bei einem Konzert von einer Band muss man natürlich auch die Hits dabei haben. Das heißt, es gibt auch ein paar Cartoons, die kennt man schon. Und aber ungefähr, also wenn man noch nie in meiner Show war, sieht man ungefähr 50 Minuten Material, die man einfach noch nie gesehen hat. Und das finde ich schon ganz geil. Und das soll im besten Fall auch immer so bleiben, wenn man es halt schon mal gesehen hat. Das heißt, ich bereite jetzt die neuen Videos vor und so neue Elemente. Und das passiert gerade.
Aber, also du meinst gerade, es funktioniert trotzdem, wenn man das zweite Mal kommt. Aber das finde ich nicht. Also du
kannst, ich kenne Leute, die haben es 3 oder 4 Mal gesehen.
Und aber das sind doch noch die Verrückten, oder? Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du machst und was jetzt ein Song ist. Weil ein Song ist ja ein ganz anderes Erlebnis als ein Witz. Weil
das stimmt nicht. Das kommt auf die Form der Präsentation an. Also das Ding ist zum einen, natürlich ist ein Song was anderes als ein Cartoon. Das ist richtig. Aber auch du weißt das, es gibt Witze, über die kannst du dich immer wieder totlachen. Und das geht mir ganz genauso. Es gibt auch Filme, witzige Filme, die ich immer wieder sehen kann. Und dann kommt die Stelle und ich freue mich schon drauf. Und ich habe Kollegen, die machen Stand-up, deren Programm habe ich 4 oder 5 Mal gesehen. Und ich muss trotzdem immer noch lachen, weil ich weiß, das kommt jetzt. Oder dann gucke ich mir ein Bit an von Louis C.K. auf YouTube und sage, einem Kumpel, das müssen wir uns zusammen angucken. Ich lache wieder, weil ich weiß, das kommt jetzt gleich. Und wenn du einen Cartoon hast von mir, den du schon, ja, schon kennst und mit einmal siehst du den aber mit, jetzt wie im Bielefeld, mit 2000 oder auch mit 500 Leuten zusammen und die lachen da laut drüber, ist das ein anderes Erlebnis. Und du kannst tatsächlich über einen Gag immer wieder lachen. Also es geht ja wahrscheinlich auch in einem guten Animationsfilm. Ich weiß nicht, wie oft ich, keine Ahnung, irgendwelche Trickfilme gesehen habe, wo ich immer noch über die total bescheuerte Slapstick-Szene lachen muss. Da widerspreche ich dir, also das kannst du natürlich anders sehen, aber ich glaube, dass man die Show bequem 2 oder 3 Mal locker sehen kann und außerdem sind ja immer die neuen Elemente dabei.
Ja, das war so ein bisschen mein eigener Eindruck, dass ich mir dachte, also es ist bestimmt cool für alle das erste Mal zu sehen, so läuft der Tag eines Cartoonisten ab, aber auch wenn man sich so ein bisschen eben gerade so ein bisschen die Rezensionen geguckt. Die meisten sind alle hellauf begeistert, aber man sucht da natürlich auch. Ne?
Du suchst den Makel.
Ja, wo sicher. Ist er? Ja, genau. Also den meisten Makel, der geäußert wurde, das war dann weniger an dir, als dass es hieß, das ist manchmal schwierig, weil mit der Location, also das hier und da fanden Leute,
ist voll. Ach, du hast die Event-Bewertung.
Ich glaube schon. Ja, ja. Das habe ich nicht gemerkt.
Ja, auf Eventen gibt es diese sogenannten Fan-Reports und ich finde die super, weil du halt da das direkte Feedback der Leute bekommst, die halt 20 Euro für eine Karte ausgegeben haben. Und wenn die da was hinschreiben und was sagen, was mit der Show zu tun hatte, was ihre Empfindung war, dann interessiert mich das tatsächlich, weil die haben Geld dafür bezahlt. Und diese Fan-Reports, weil das erkenne ich jetzt wieder, wenn du sagst mit der Location, klar, da ist natürlich von bis bei. Also wenn wir nochmal sagen, auf der letzten Tour haben 10.000 Leute die Show gesehen, dann waren das auch 26 Locations, das heißt 26 mal eine völlig andere Situation, andere Leinwandgröße, andere Beamer-Qualität, andere Tonqualität, andere Location, anderes Catering, das draußen, und das spielt da alles mit rein. Du musst dir das mal durchlesen. Ich habe jetzt zum Beispiel, hat einer mal 1 Stern vergeben und dann fing die Rezension direkt damit an, dass er sagte, Programm und Route wie immer super lustig, aber wir haben 30 Minuten auf unser Getränk gewartet. Und wo ich dann denke, hä? Und dann gibst du meiner Show 1 Stern? Was soll das?
Du hattest die Frechheit, diesen Ort zu wählen.
Ja, genau. Und den suche ich ja nicht mal aus. Das macht ja ein Veranstalter. Ja. Also das ist ganz normal.
Ja. Den Punkt, den ich machen wollte, ist halt genau da, haben halt Leute auch geschrieben, also dass sie enttäuscht waren, dass es halt genau dasselbe war. Aber das war halt auch, es war die Minderzahl auf jeden Fall. Da muss ich ja zustimmen. Aber es gibt sie halt.
Also. Richtig. Und das ist auch da, ohne dir da unterstellen zu wollen, dass du das stark abkürzt. Aber da wird niemals schreiben, es ist genau dasselbe, weil das stimmt einfach nicht. Denn die werden immer sagen, das meiste kannte ich schon. Und wenn ich das letztes Jahr gesehen habe und komme dieses Jahr wieder, dann stimmt das. Ja, das stimmt. Also die Hälfte des Programms hast du schon gesehen. Und aber da muss man auch so fair sein. Ich sag das immer. Also ich mache jedes Jahr einen neuen Tour-Trailer und in dem Tour-Trailer sage ich jedes Mal, du hast meine Show letztes Jahr schon gesehen, du kennst schon sehr, sehr viel. Ne? Und dann erkläre ich das auch und sage, dass es unmöglich ist, neben meinen Aktivitäten im Netz nebenher jedes Jahr 90 Minuten neues Programm auf die Beine zu stellen. Und da sind wir wieder bei Pispas oder Nur oder Caroline Kebekus, das macht keiner. Die gehen 3 Jahre mit ihrem Live-Programm auf Tour, spielen bestimmt vor 20 Mal mehr Menschen als ich. Und dann machen sie vielleicht ein neues Programm. Vielleicht nach 3 oder 4 Jahren. So, ich stehe jedes Jahr vor 10, vielleicht jetzt nächstes Jahr sind es vielleicht 15.000 Leute und erneuere jedes Mal ungefähr mindestens 1/3 bis die Hälfte des Programms. Das ist mehr als in Ordnung. Also ich fühle mich da sehr, sehr wohl mit. Aber es wird immer Leute geben, die sagen, ja, war lustig, aber ich kannte schon so viel. Ja, legitim, kann ich verstehen. Und wenn man da nicht mehr kommen möchte, auch völlig nachvollziehbar.
Ich möchte mal so einen Blick auf das, also auf dieses Basismäßige nehmen, nämlich dieses Cartoonist auf der Bühne, verrückt. Das ist aus verschiedenen Gründen verrückt, finde ich, und zwar angefangen mit, also eigentlich ist Cartoonist ja ein sehr einsamer Beruf. Es könnte auch ein Beruf sein für Menschen, die nicht so gerne mit Menschen was zu tun haben wollen.
Das ist richtig, ja.
Du bräuchtest, also es könnte auch Cartoonisten geben, die enorme Präsentationsangst haben, aber auf der Natur kommt man sehen, so, das hast du auf keinen Fall, sondern du bist vielmehr eine ziemliche Rampensau. Also das scheint dir doch auch Spaß zu machen mit den Leuten da. Hat das schon immer so gut zusammen funktioniert? So Ralf Rute und Bühne, war das so Baum und Biber, gehört zusammen? Oder kam erst Bühne und dann wurde es Cartoonist oder andersrum?
Ja, ich sage ja immer, ich bin ja gar kein, also natürlich bin ich Cartoonist, aber ich bin vor allem Komiker. Das heißt, der Antrieb ist da, Menschen zum Lachen zu bringen, Menschen zu unterhalten. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal auch in einem längeren Interview erzählt, dass ich eventuell, das ist natürlich jetzt völlig hypothetisch, aber wenn ich als Kind in einer anderen Stadt gelebt hätte oder ein, zwei andere Leute getroffen hätte, hätte es auch sein können, dass ich nicht angefangen hätte, Cartoons zu machen, sondern in einer Theater-AG angefangen hätte, lustige Stücke zu spielen oder Comedy zu machen. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in Berlin groß geworden wäre und meine Eltern hätten einen Casting-Agent gekannt, vielleicht hätte ich angefangen, in Kinderfilme zu spielen und oder Comedy zu machen, wenn. Ich konnte zeichnen, ich bin auf dem Land groß geworden, da lagen Zettel und Stift, ich hatte witzige Ideen. Ich habe angefangen, Comics zu machen. Aber letztendlich ging es auch nur darum, mir witzige Geschichten einfallen zu lassen und die im besten Fall so zu transportieren, dass viele Menschen damit Spaß haben, das heißt zu veröffentlichen über Zeitschriften, Zeitungen und irgendwann auch übers Netz. Das heißt, ich halte mich nicht für einen Schauspieler, auf gar keinen Fall, aber ich halte mich für jemanden, der in irgendeiner Form Komik aussendet und Möglichkeiten hat, das zu transportieren. Und das ist nun mal über meine Stimme, über die Bilder und aber auch über Musik, weil Musik war immer ein Thema für mich und ich habe immer gerne Songs geschrieben. Und deswegen die Idee, ein Bühnenprogramm zu entwickeln, hatte ich schon so um 2000 rum. Ich wusste ehrlich gesagt nur noch nicht wie. Ich wusste, dass es funktionieren würde, wenn man Bilder vor Publikum zeigt und die kommentiert und so, weil das hatte ich in so einer Form, selbst bei einer Präsentation, wenn ein Lehrer was gut gemacht hat, dann kann man da ja auch schon mal lachen, wenn er mit einem einen Cartoon dazwischen zeigt. Und da war klar, das müsste irgendwie funktionieren. Und dass ich mir das zutraue, ja, also meine Einschätzung als Performer ist irgendwie so eine gute 3, aber darum geht es ja nicht. Die Leute kommen ja an dem Abend und erwarten einen Cartoonisten auf der Bühne. Deswegen sag ich mal...
Du hast quasi ein bisschen Bonus, ne? Weil du voll. Bist jetzt nicht der Entertainer.
Ja, nein, genau. Also diese Bequemlichkeit habe ich mir erarbeitet, dass ich so bequem sein darf, dass ich auf die Bühne komme und sage, ich bin Cartoonist. Und ich sage auch immer zu den Veranstaltern, hier keine Panik, hier mit Licht und allen möglichen, das ist nicht Cirque du Soleil, das ist nicht Wetten, dass. Hier kommt ein Cartoonist auf die Bühne, zeigt seine Bilder und erzählt was dazu. Und wer das erwartet, wird im besten Fall positiv überrascht, würde ich mal behaupten. Wenn du da hinkommst und denkst, das wird jetzt, keine Ahnung, Otto Walkes oder ich weiß nicht was, das ist es natürlich nicht. Aber ich liege irgendwo so dazwischen. Es ist auf jeden Fall, ich verspreche den Leuten einen unterhaltsamen Abend, das kann ich auch mit bestem Gewissen. Und ja, für einen Cartoonisten gebe ich da, glaube ich, einen ganz okayen Moderator.
Aber du musst dann auf jeden Fall noch einiges dafür, glaube ich, gemacht haben, dass es dann noch besser wird. Weil ich meine, oder hast du das auch schon andere Talente, wie zum Beispiel Cartoons vortragen mit Stimme verstellen? Das musst du dazu noch dir geholt haben. Und es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, was ich eingangs gesagt habe, ein Cartoonist auf der Bühne, natürlich singt der. Was soll der auch sonst da tun?
Klar sehen mich die Leute vor allem als Cartoonist, aber ich habe mich immer als Entertainer gesehen, als Komiker. Und ich habe auch immer Musik gemacht, also schon als Kind, ohne dass ich es jemals gelernt hätte. Und teilweise merkt man das vielleicht sogar, aber ich habe auch Zeichnen nie gelernt. Und ich habe auch nie gelernt, wie man eine Pointe setzt, sondern das ist einfach durch die Liebe für diese Kunstformen, für Cartoon, für Film, für Musik ist es so gekommen, dass ich mich damit beschäftigt habe und mit der Zeit besser geworden bin. Und ich habe schon immer, ich weiß, dass es gruselig klingt, aber meine Figuren als Stimmen gehört im Kopf und habe die dann eben auch performt und habe dann irgendwann mal nach den ersten Erfahrungen mit Fernsehen und dass die eine Serie von mir animieren wollten, produzieren wollten, wo ich die Sprecher nicht gut fand, gedacht, jetzt mache ich es mal selbst. Und da ich ja von der Musik komme, immer Musik gemacht habe, hatte ich auch die technischen Möglichkeiten, bei mir zu Hause Stimmen einzusprechen. Ich hatte halt Mikro und entsprechende Programme und habe dann angefangen, eben selbst Animationen zu produzieren, die basieren auf meinen Stimmen. So, und wenn man das erstmal macht und zu Hause für sich probt, dann weiß man ja, okay, alles klar, Leute haben im Netz schon drüber gelacht, wie doof kann es werden, wenn ich das auf der Bühne mache, und dementsprechend sehe ich mich da eben auch als Performer. Ich bin kein Schauspieler, aber ich kann auf der Bühne vor Menschen mit Hilfe meiner Stimme so agieren, dass die sich unterhalten fühlen. Und so ist es mit der Musik auch. Das heißt, ich habe schon seit den 90ern mache ich schon Sachen im Studio. Ich habe sogar mal für die AMS hier in Bielefeld Radiowerbung gesprochen. Das war eigentlich so ein Job während des CVs. Da bin ich so reingerutscht, weil die wussten, dass ich Musik mache und ich war da zufällig. Das war eigentlich alles schon, bevor es mit den Cartoons richtig losgegangen ist. Das heißt, da gab es für alles eine Basis. Jetzt kommt das nur zusammen. Und das war ein Wunsch von mir, dass in der Show all diese, ich nenne es jetzt mal Talente, so zusammenzubringen, dass es ein abendfüllendes Programm ist. Das heißt Musik, Sprache, Texte und Videos und Bilder. Und deswegen, für mich war das alles sowieso immer vorhanden. Jetzt sehen es die Leute erst, dass es das alles im Gesamtpaket Route eben auch gibt.
Es ist eine ungewöhnliche Situation, was ich schon mal beschrieben habe, dass ein Cartoonist sich eine Bühne geben kann, weil plötzlich bekommst du für deine Cartoons jetzt ja auch sogar noch direkt Feedback. Also normalerweise lachen die Leute alleine vor ihren Bildschirmen und jetzt lachen sie vor dir oder sie lachen halt vielleicht auch nicht. Du bekommst also direkt zu spüren, ob du jetzt Leute erreichst oder nicht. Bewirkt das was bei dir? Ist das was Besonderes oder suchst du dir da was raus?
Das ist der einzige Grund, warum ich das angefangen habe, weil ich aus purem Egoismus heraus das Lachen zu hören. Weil wenn du halt als Cartoonist am Schreibtisch sitzt und denkst dir den Kram aus, dann klar siehst du jetzt in Zeiten von Internet die Likes und auch die Kommentare, aber das Lachen, das hörst du nicht. Und da glaube ich, bin ich wie jeder Musiker, Schauspieler, Komiker. Ich habe Bock auf diese Reaktion, diese direkte. Und vom ersten Moment an, wo ich einen Auftritt gemacht habe, und das ist weit über 10 Jahre her, wusste ich, das ist richtig. Das ist geil, wenn du siehst, dass Leute gemeinsam im Cartoon lachen. Oder ich denke mir halt, wie gesagt, ich produziere jetzt gerade bereits Videos für die nächste Tour. Ich arbeite gerade an einer neuen Folge meiner Serie Flossen. Das wird die längste Folge bisher überhaupt. Da sitzen dann so, also ich sitze da und denke mir das aus und schreibe das, dann spreche ich es ein, dann zeichne ich es, dann animiere ich es und die Folge ist jetzt fast fertig. Und ich habe gestern die bis zum Punkt so versucht, so mit den Augen von jemandem zu gucken, der die jetzt zum ersten Mal sieht. Und das kann ich tatsächlich ganz gut. Und ich musste selbst lachen und habe mir dann wieder vorgestellt, wie es ist, wenn ich das vor Publikum zeige und aus diesem Gedankenkonstrukt mit einmal etwas wird, was man vorführen kann, wo Leute, wo ich denke, da sitzt eine Pointe und mit einmal lachen, keine Ahnung, 1000 Menschen gleichzeitig über diese Pointe. Das wollte ich, das ist total geil. Es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, ich habe jetzt 1000 Menschen zum Lachen gebracht mit einem Witz, den ich irgendwann mal in den Rechner getippt und dann gezeichnet habe und jetzt zeige ich den hier und das ist so die Ernte, die man dann einfährt. Es ist nett, dass die Eintritt zahlen, aber dass die lachen, ist noch viel, viel netter.
Kommt dann nicht dann auch eine Menge Angst damit? Ist das jetzt nicht so wie so ein Blockbuster quasi? Oh Gott, hoffentlich funktioniert das. Nein?
Ich habe nur Angst vor der Technik, dass die Technik nicht funktioniert. Ich habe wirklich, guck mal, ich mache es echt schon lange, was ich da mache. Ich habe das erste Mal Ideen verkauft an Comiczeichner, war ich 14. Seitdem ist es Teil meines Lebensunterhalts, dass ich meine Ideen verkaufe.
Das heißt, du bist sehr humorsicher quasi. Du hast ein Gefühl dafür, dass deine Witze zünden werden.
Naja, wenn du seit 20 Jahren Koch bist und die Leute beschweren sich nicht, glaubst du irgendwann, dass du kochen kannst? Das ist wirklich, es ist mein Beruf. Es ist ja nicht nur ein Hobby oder so. Und ich bin mir sicher, dass ich auch mal daneben liege. Also ich habe bei jeder Tour auch mindestens einen Moment, wo ich denke, okay, ich war mir sicher, dass hier gelacht wird, es wurde jetzt nicht gelacht. Und da gibt es einen anderen Moment, wo ich denke, also dass die so abgehen, dass, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt in der Show dieses Casting, dieses Werbeparodie-Casting.
War nicht so gut.
Und da gibt es diese Stelle mit der Milka-Kuh. Und wir wollen jetzt nicht spoilern, aber da gibt es einen Moment, wo das Publikum explodiert. Und das konnte ich nicht ahnen. Also ich habe gedacht, dass da gelacht wird.
Das hat mich auch überrascht.
Ja, und da gehen die rasten vollkommen aus. Und als ich das erste Mal gezeigt habe, habe ich da oben gestanden und gedacht, boah, das ist magisch, das weißt du nicht vorher. Und die flippen halt einfach aus. Ich habe ein Gefühl dafür, ich gehe ja nach mir. Ich mache das, wovon ich denke, das ist witzig. Und das muss dein Antrieb sein, weil alles andere kann nur schief gehen, wenn ich versuche, auf ein Publikum hinzuarbeiten. Ich weiß ja nicht, wer da sitzt. Da sitzen 1000 Leute. Niemand von denen ist wie der andere. Also muss ich nach mir gehen und wenn ich das Gefühl habe, ich kann darüber lachen und dir ist es vielleicht aufgefallen, ich kann tatsächlich da auch immer noch ein bisschen drüber lachen, dann ist alles gut. Ich habe halt immer Angst, dass die Technik nicht funktioniert und das ist ja an dem Abend auch, da ist der Rechner eingefroren. Es gibt diesen Moment, wo mit einmal die PowerPoint-Präsentation einfriert, aber wenn ich auch eins gelernt habe, ist, Scheiße passiert, Fehler passieren, was soll's? Wenn ich das gerade noch sagen darf, ich war nur schon froh, dass alle Musiker gesund auf der Bühne standen. Ich hatte eine Person, die hochschwanger ist, unsere Bassistin. Hätte jeden Moment ein Kind zur Welt bringen können. Dann waren zwei, ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, zwei der Musiker hatten halt auch Wehwehchen, wo es hätte sein können, muss ich heute zum Zahnarztnotdienst oder was auch immer. Und es ist alles nicht passiert. Und wenn ich einfach nur schon weiß, die stehen hier alle, dann habe ich auch keine Angst mehr. Weil was danach kommt, passiert eben und das kann ich sowieso nicht beeinflussen. Und aber ich habe noch nie einen Abkackerabend gehabt, wo ich gedacht habe, oh, was war das denn für eine Scheiße? Es gibt gute Abende und es gibt geniale Abende. Und
das war eine Quote, das klingt gut.
Das ist so, ja, ja.
Also, hast du regionale Unterschiede gemerkt? Also können Menschen aus dem Schwarzwald besser über Baumwitze lachen als Norddeutsche?
Nein. Es gibt also nicht mal bei Österreich und Schweiz, habe ich das feststellen können. Und das scheint dann wohl der große gemeinsame Nenner zu sein, weil die Leute, die da hinkommen, die kommen ja, weil die meine Sachen kennen, weil die meinen Humor kennen. Und das ist die Gemeinsamkeit. Also ne, wenn du auf ein Konzert gehst von einer Band, die einigermaßen Bekanntheitsgrad hat, und das ist so, ab einem gewissen Punkt hat das ja eine Eigendynamik. Da wird es auch Abende geben, keine Ahnung, wenn Olli Schulz irgendwo auftritt, 500 Leute, wo der denkt, was ist hier denn los, die reißen die Hütte ab. Und es wird Abende geben, wo der merkt, die kennen das, die mögen das, aber irgendwas ist anders. Was auch immer. Das kann was Tagespolitisches gewesen sein oder die Parkplatzsituation vor dem Laden ist eine Katastrophe. Wenn jeder, der da ankommt, Schwierigkeiten hat, einen Parkplatz zu finden oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzukommen oder draußen kriegst du halt nichts zu trinken, dann ist die Stimmung ein bisschen schlechter. Ansonsten merke ich da keinen Unterschied, nein. Also bei der Stadthalle ist es jetzt so gewesen, dass das schon anders ist, wenn zwischen dir und der ersten Reihe schon mal irgendwie fast 10 Meter liegen. Klar, dann sind die einfach weit weg. Und der Letzte, der dich sieht, sitzt ganz hinten in der Reihe und das sind ja auch 80 Meter oder sowas. Das ist einfach irre. Das heißt, manche Lacher kommen leiser an, aber du merkst, es wird gelacht, du siehst auch, es wird gelacht, weil ich kann die Leute sehen und die haben Spaß, und aber du hörst die jetzt nicht so wie in einem Saal, wo 400 Leute reinpassen und die Akustik so ist, dass du jeden Räusper, jeden Pups hörst, also das ist schon was anderes. Ansonsten, die Pointen sitzen da, wo sie sitzen, und es gibt da mal tagesverfassungsmäßig unterschiedlich starke Reaktionen, aber es ist immer die gleiche Stelle, wo gelacht wird.
Das heißt, so dieses Rahmenkonzept, Cartoonist erklärt seinen Alltag, das wirst du auch dann wahrscheinlich auf die nächsten Jahre so gleich lassen.
Wahrscheinlich ja, aber das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das in 5 Jahren noch mache. Also jetzt nicht, weiß ich, also jetzt gerade liebe ich es und ich fand es zu keinem Zeitpunkt blöd, aber es kann sein, dass mir immer die Zeit fehlt. Wenn ich zum Beispiel einen Kinofilm machen werde oder so, dann das geht nicht gleichzeitig, das ist unmöglich. Deswegen sage ich jetzt mal, also jetzt gerade ist es für mich das Wichtigste, die Live-Show, und ich liebe es und ich sehe keinen Grund, das zu ändern, weil Musiker sieht ja auch nicht den Grund zu ändern, ich gehe auf die Bühne und spiele meine Songs und ich habe jetzt diese Form, die habe ich ja quasi, wie ich es da mache, erfunden und die gibt es nicht. Ich kenne keinen anderen Cartoonisten. Es gibt tatsächlich inzwischen Comiczeichner und Cartoonisten, die machen Live-Shows und die machen das anders als ich. Und es gibt auch ein, zwei Cartoonisten, die machen es gar nicht so unähnlich wie ich. Und ohne jetzt voraussetzen zu wollen, dass sie es von mir adaptiert haben, was ehrlich gesagt auch okay wäre, so wie ich es da mache, ist es mein Konzept. Und da sind wir wieder da, wo ich schon gesagt habe, es kennt noch niemand. Ne? Also der Anteil der Leute pro Abend, die sagen, sowas habe ich ja noch nie gesehen und ich wusste nicht, was mich erwartet, ist viel höher als die, die sagen, ja, ich kannte ja schon irgendwie zwei Drittel. Da ist ganz klar ein Übergewicht auf der Seite, die völlig überrascht sind und sich gut unterhalten gefühlt haben. Und deswegen sehe ich nicht, warum ich das komplett umschmeißen sollte. Weil ich fühle mich sehr wohl damit und mir geht es eher darum, eine Nähe zu den Leuten aufzubauen, denen zu erklären, warum ich das mache, wie ich ticke. Und dass die genau wie du sehen, ach so, ja, ach klar, der spricht die Figuren selbst. Das wussten viele teilweise vorher gar nicht. Oder ach, die Musik ist von dem in den Videos. Wussten die auch nicht. Ich möchte das zusammenführen. Ich möchte so ein großes, schönes, buntes Geschenkband um dieses Paket Route schnüren, damit die sehen, all diese Elemente gehören zusammen und hinterher noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen, weil ich ja auch am Signiertisch dann noch
ein bisschen Zeit ist gut. Ja. Also ich bin nicht geblieben, ich habe es nachher nur gelesen. 3 Uhr, alter Schwede. Ja. Also magst du vielleicht kleine Hallen deswegen vielleicht ein bisschen lieber? Da stehen dann vielleicht weniger Leute rum?
Das ist kein Unterschied. Also ich habe, es gibt eine natürliche Grenze, ab wo sich Leute nicht mehr anstellen. Die liegt irgendwie so um die 150 Leute. In Bielefeld waren es mehr, da haben sich, glaube ich, fast 200 Menschen angestellt. Aber es war auch Samstagabend, viele hatten wahrscheinlich auch ein bisschen länger Zeit. Für mich ist es Teil der Show. Also ich sehe das als Teil des Abends und deswegen hält sich mein schlechtes Gewissen auch in Grenzen, wenn ich 90 Minuten Programm neu sind, weil ich setze mich dahin und arbeite wirklich auch noch dafür. Also das ist so. Und jeder kriegt eine Zeichnung und ich unterhalte mich auch gerne mit jedem, mache noch Bilder, was auch immer. Und das ist Teil des Konzepts, dass ich da sitze. Und die Bühnenshow geht gut 2 Stunden, die Signierstunde geht 2 bis 3 Stunden, immer. Und fühle mich da sehr wohl mit und merke, dass die Leute da sehr dankbar sind. Warum sollte ich das dann lassen? Also das bleibt auf jeden Fall auch Teil der Show.
Abseits von der Show, du hast es gerade schon angerissen, Kinofilme würdest du gerne mal machen und in der Show angerissen hast du auch. Du wolltest schon auf verschiedene Wege immer mal den Weg ins Fernsehen nehmen. Es hat bisher aber noch nicht so richtig geklappt, aber der Fernsehtraum umtreibt dich und in verschiedenen Konzepten hast du es schon versucht. Also vom Cartoon weg zu Handpuppen, von Cartoon weg zu 3D-Animationen hast du schon mal versucht. Also viele Wege und immer mit Bock, nur leider scheint das Fernsehen keinen Bock auf dich zu haben.
Ja, es ist fast richtig, weil ich sage in der Show, sage ich nicht, ich hätte gerne eine Fernsehshow, sondern ich sage wörtlich, früher hatte ich wie jeder Cartoonist der Comiczeichner einen Traum, meine eigene Zeichentrick-Fernsehserie, habe ich aber nicht mehr. Ich fühle mich super wohl im Netz und ich habe ja bereits mit dem Fernsehen gearbeitet. Ich habe ja mit dem WDR an der Umsetzung dieser Kinderserie Frühreif gearbeitet. Ich habe für TV Total Videos gemacht. Und irgendwas war noch, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Und der größte Unterschied zu meiner Arbeit jetzt ist, dass ich inhaltliche Freiheit habe. Also erstmal ist der Termindruck ein anderer, weil ich bin der Einzige, der mir einen Termindruck setzt. Dann kann ich wirklich machen, was ich will. Das heißt, es gibt keinen Zwischenschritt von die Idee ist in meinem Kopf über ich tippe sie in den Laptop, ich animiere es und ich zeige sie an dem Abend auf der Show oder zeige sie auf YouTube. Da ist niemand zwischen, kein Redakteur, kein Fernsehsender, keine Produktionsfirma. Das heißt, sie kriegen 100% das, was der Typ, von dem sie denken, dass sie den da folgen, sich ausgedacht hat. Das ist total geil. Wo gibt's das im Fernsehen? Das gibt es nicht. Es gibt immer mal wieder Formate, die sind ist irre, dass sie gemacht wurden. Sowas wie ZDF Neo Magazin Royal oder so, wo man echt sagt, unglaublich, wer hat das durchgewunken, dass sie das machen können. Aber auch da müssen die wahrscheinlich immer einen Kompromiss eingehen. Ich bin mir sicher, der Böhmermann ist ziemlich frei in dem, was er tut. Aber auch da gibt es natürlich Redakteure und Entscheider und irgendwas wird bestimmt auch schon mal jemand gesagt haben, dafür war kein Budget oder was auch immer. Und ich mache so, dass ich mir, ich bin der Einzige, der sich da eben was auferlegt. Ne? Ah, das kriege ich nicht hin, das ist zu teuer oder da würde ich irgendwie ein Jahr dran sitzen. Dann passiert hier ein Jahr lang auf der Homepage nichts, also lasse ich's. Aber ansonsten mache ich 100% das, worauf ich Bock habe. Und deswegen ist Fernsehen keine Option mehr für mich, weil man da ja auch, da gibt es diese 21-Minuten-Slots, so lang muss die Folge sein, Werbeunterbrechung. Momentan ist es so, die Folge, wenn ich eine neue Folge Flossen mache, zum Beispiel, oder Werbeparodien, dann wird die so lang, wie sie wird. Es ist egal. Angefangen habe ich mit, die erste Folge war irgendwie 1,5 Minuten. Jetzt erreiche ich weit über die 5. Du hast an dem Abend gesehen, es gab eine Episode, die ist 10 Minuten lang. Da hat man schon irgendwie das Gefühl, so einen kleinen Film gesehen zu haben. Und so weiter und so weiter. Ich muss mir dieses Korsett nicht auferlegen. Inhalt vor Form. Wie lange geht die Geschichte? Keine Ahnung. Ich erzähle erstmal zu Ende, was ich erzählen wollte. Und dann ist es egal, wie lange es wird. Und dann ist ja auch, das ist wie bei einer guten Serie oder bei einem Film, wo du merkst, der Regisseur hat wirklich erzählt, was er erzählen wollte. Und nicht, weil er sagt, der Film muss 90 Minuten lang sein. Fernsehen ist kein Ziel mehr von mir. Ein Kinofilm wäre aber tatsächlich geil, weil dieses Erlebnis mit Leuten irgendwo zu sitzen, und da sind wir wieder bei der Live-Show, ist einfach ein anderes. Die große Leinwand ist was anderes.
Also du willst das Popcorn-Gefühl quasi,
ja,
so.
Ja, das finde ich schon geil. Und weil ich dann auch weiß, dann arbeitet man mit 80 Leuten an einem Projekt, was auch die Hölle sein kann, aber halt zu was ganz Neuem führt. Und ich bin auf jeden Fall ein Teamworker. Also ich arbeite mit meinem Animator zusammen, ich arbeite mit der Band zusammen, ich arbeite mit meiner Redaktion beim Verlag zusammen. Inzwischen arbeite ich sogar mit einem Texter zusammen, was auch Spaß macht für neue Projekte. Ich kann das gut und ich habe da auch Spaß dran. Das befruchtet sich dann auch. Und deswegen scheue ich auch große Projekte nicht. Aber Fernsehen, also wenn die nicht auf mich zukommen, mir ein wahnsinniges Angebot machen, also von mir kommt da nichts mehr.
Wenn du sagst, also du lässt dich nicht gerne Vorgaben machen, willst aber gerne im Team arbeiten, heißt das eigentlich, du bist gerne Chef?
Ja, also ich glaube, es ist immer so, dass einer braucht eine Vision. Und das ist ja egal, ob du jetzt bei Pixar irgendwie an einem neuen Animationsfilm arbeitest. Da werden, also meistens ist da der John Lasseter, der da irgendwie so der kreative Kopf ist, der sagt, hier, das ist die Richtung, die der Film eingehen muss, die Stimmung passt nicht dazu, wir müssen das anders machen. Und das ist gut, dass da einer ist und so eine Grundrichtung vorgibt, weil es sonst oft wahllos wird. Oder wie ich eben sagte, wenn 80 Leute an irgendwas arbeiten, ist es ziemlich schwierig, da so eine Stimmung hinzukriegen, wo man denkt, das wirkt wie aus einem Guss. Momentan ist das bei meinen Sachen so, logisch, weil ich arbeite im Zwei-Mann-Team an den Videos. Das heißt, es wird sich immer wie Route anfühlen. Aber bei so großen Projekten muss einer da sein, der sagt, das ist die Richtung und bitte macht es mehr so. Und klar, da habe ich diese gesunde Mischung aus Größenwahn und Vertrauen in das, was bisher passiert ist, dass ich denke, ich kann das und ich habe da eine Vision. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite, also ich habe ja zum Beispiel auch für meinen Kollegen Joscha Sauer schon Drehbücher geschrieben, da weiß ich dann, das ist seine Vision, da schreibe ich jetzt für. Ich habe jahrelang ja für andere, ich habe ja für Captain Blaubeer Texte geschrieben, das heißt, ich war ja auch immer Zulieferer. Und jetzt hat sich das eben gedreht und jetzt mache ich das andersrum, dass ich da der Entscheider bin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jemanden treffe, wo ich denke, boah geil, was für eine coole Idee und das ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann, dass ich bei einem anderen Projekt mitarbeite. Aber jetzt gerade halt nicht.
Was wir Projekten interessant finde, in diesen Reihen von Fernsehserien hast du ein Projekt vorgestellt, das du weggeschmissen hast, wovon ich bis zu dieser Show noch nie was gesehen habe. Und ich möchte das ansprechen, weil es mich persönlich sehr herzerwärmt hat.
Ist es Uwe?
Nein, ich meine die Bakterien. Bakterien im Körper, ja. Die zusammen Abenteuer erleben.
Ja, da wird es zum Beispiel bei der nächsten Tour eine Fortsetzung geben, insofern, dass ich wirklich einen kleinen Piloten produziere. Das heißt, da entwickle ich immer weiter.
Weil es klang, also um darauf zu kommen, worauf ich hinaus wollte, war, also bei dieser Serie hat mich überrascht, dass du sie halt weggeschmissen hast, weil sie hat viele, wovon du sonst immer sagst, dass es braucht, nämlich eine kleine Bühne und quasi eine Rahmenhandlung, in der Dinge passieren, und ich glaube, du bist halt auch großer Fan von Dinge zu personifizieren, die fast nicht zu personifizieren sind. Herpes zum Beispiel.
Und ja, also ich verrate jetzt erstmal was.
Bitteschön.
Aber das muss unter uns bleiben.
Okay.
Nicht alles, was ich auf der Bühne sage, ist wahr. Also ich schlüpfe da ja auch in eine Rolle. Ich bin da schon der Route, aber also wenn ich das sage, das habe ich für eine Fernsehsender entwickelt, das stimmt nicht alles. Also da sind schon teilweise Ansätze drin, wo ich sage, da hatte ich mal eine Idee und wollte das vielleicht mal vorschlagen. Also gerade jetzt dieses Format, ich sage den Namen nicht, weil es ganz lustig ist, wenn der fällt im Programm, den habe ich nicht für den Fernsehsender entwickelt, sondern ursprünglich war das mal eine Idee, die ich sogar fürs Mad-Magazin hatte. Ich wollte eine Comicserie draus machen. Aber als mir das wieder in die Hände gefallen ist und ich nach Material für die Show gesucht habe, dachte ich, ach, das wäre ja cool, da kann ich ja erzählen, das wäre ein Fernsehformat für den
Ist eigentlich egal,
aber es ist nur witzig. Ist es egal, weil beides würde funktionieren und deswegen spreche ich darüber. Das heißt, ich habe das nie weggeworfen, ich habe das einfach nur nicht weiterentwickelt. Teilweise hat es mich auch nicht so gekriegt, dass ich gedacht habe, ich muss da jetzt was mit weitermachen. Ich glaube, dass da Potenzial drin ist. Und in der Form gibt es das, glaube ich, auch noch nicht. Aber irgendwie habe ich da dann nicht dran weitergearbeitet. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat.
Ja, genau. Also das gibt's nicht. Ich fühlte mich erinnert an, es war einmal das Leben.
Ja,
diese französische Trickfilmserie, die Kindern erklärt, wie der Körper funktioniert.
Ah, die hab
ich geliebt. Ich mich auch. Und das fand ich also so nett, wenn es mal, also es war mal das Leben, sind ja die körperunterstützenden kleinen Teilchen, sind so die Protagonisten und die Bakterien sind immer die Bösen. Und ich fand so diese Anti-Helden-Idee sehr schön.
Und Misfits.
Ja, genau. Schade, dass du die Idee noch benutzt für meine nächste Frage, aber die muss ich jetzt trotzdem stellen. Und zwar, dann muss es ja andere Ideen geben, die wo du anfängst zu entwickeln und die du dann wegschmeißt.
Ja, also ich schmeiße nichts weg. Es ist so, dass ich habe auch Drehbücher angefangen, wo ich nicht weiter dran gearbeitet habe. Dann gibt es Drehbücher, die liegen irgendwie zwei Jahre rum und mit einmal schreibe ich sie zu Ende. Zum Beispiel diese lange Folge von der HNO-WG, die du gesehen hast in der Show. Das war auch ein Drehbuch, das habe ich, glaube ich, das erste Mal angefangen vor zwei Jahren. Dann bin ich bis zum Punkt gekommen, wo ich nicht genau wusste, wie es weitergeht. Halbes Jahr später gucke ich drauf mit einmal, klick, wusste ich, ach, alles klar. Das ist so, nichts ist wirklich weg. Ne? Also Sachen liegen rum und brauchen dann oft einen Zeitpunkt. Oder tatsächlich, während wir hier jetzt reden über all das, fallen mir gerade Sachen ein, wo ich denke, ah, alles klar, da kann ich in der Show das und das machen. Weil letztendlich rede ich hier über die Show und über mein Zeug. Und wenn ich mich selbst laut darüber quatschen höre, fallen mir Sachen ein, die ich einfach nur beim Zuhause stillsitzen, da komme ich nicht drauf. Deswegen liebe ich solche Gespräche auch, weil die immer inspirieren. Und also das kann alles gut sein, das Zeug, was ich jetzt noch in der Schublade liegen habe, wovon da draußen niemand was weiß, dass ich das auf der nächsten Tour dabei habe. Und es kann auch sein, dass ich, also es kann nicht nur sein, das wird auch so sein, dass Elemente, die du jetzt gesehen hast, nächstes Mal nicht dabei sind. Ne? Weil ich dann sage, hat das jetzt zu Ende erzählt oder ist egal, ich habe das Gefühl, da muss jetzt was Neues für her. Weil ich mich selbst auch nicht langweilen will auf der Bühne. Also es ist sowas wie Uwe der Truckerbär, worüber ich da spreche, ein Format, wo es um einen Truckerfahrer geht in seinem, der mit seinem Brummi halt durch die Gegend reist. Das liebe ich. Ich liebe es, das zu präsentieren. Ich liebe es, das zu singen. Das ist ja auch ein Song, den ich dann singe. Und den singe ich auch solo auf der Tour. Und den will ich dabei haben. Der ist für mich ganz, ganz wichtig an dem Abend. Und deswegen wird er, glaube ich, sehr, sehr lange Teil der Show sein. Andere Elemente fliegen, glaube ich, beim nächsten Mal raus. Und so wirst du jedes Mal auch neue Formate kennenlernen. Vielleicht denke ich mir auch neue Formate aus und behaupte nur einfach, die habe ich mal fürs Fernsehen entwickelt. Ist ja egal. Also der,
so lange Eck zündet, ne?
Ja, und außerdem ist ja trotzdem eine Idee von mir und man könnte eine Fernsehserie daraus machen. Und das reicht ja eigentlich schon.
Wobei du dann halt lügst, wenn du sagst, die Rechte sind frei.
Ja klar, lüge ich.
Okay.
Das meinst du, wie oft ich auf der Bühne an so einem Abend, oder sagen wir mal so, die Wahrheit ein wenig beuge. Aber solange ich niemandem damit wehtue und es unterhaltsam ist, ist das doch egal.
Ja. Ich möchte jetzt mal auf eine ganz andere Richtung raus. Und zwar, wir hatten das schon mal vor einem halben Jahr hier angerissen. Du bist ein Cartoonist, der sich nicht nur darauf begrenzt halt, dass du Cartoons über witzige Biber und so weiter machst, sondern...
Ich sehe auch nackt sehr gut aus.
Das hast du bisher nicht gezeichnet und dafür bin ich vielleicht dankbar.
Mit Jogginghose habe ich mich neulich gezeigt.
Aber du machst nicht nur politische Cartoons zum Beispiel, sondern neigst jetzt in letzter Zeit auch zu vielen politischen Äußerungen auf deinen sozialen Netzwerken. Das ist mir besonders aufgefallen, weil wenn ich zurückdenke an unser Gespräch vor einem halben Jahr, dann ist das fast wie, für mein Gefühl von den sozialen Medien, wie ein bisschen wie die heile Welt von damals. Ich hab das Gefühl, in der Zwischenzeit sind Millionen Menschen auf seltsame Art und Weise verroht. Ich kann das gerade auch gar nicht richtig anders beschreiben, nämlich so über verschiedene politische Ereignisse hat so in der Gesellschaft irgendwie so ein Gefühl von undefinierbare Wut auf Verschiedenes ist dabei entstanden. Und das erzähle ich gerade alles, weil von dem, was du auf deinem Facebook-Kanal machst, habe ich das Gefühl, dass es dir, glaube ich, ähnlich gehen muss. Denn du machst halt immer öfters jetzt Postings, in denen es geht nicht mehr nur um deine Arbeit, sondern so grob um das Gebiet so des menschlichen Miteinanders. Und ich habe mich darum gefragt, dass, wo du ja eine enorm aktive Person auf sozialen Medien bist, hast du da aktuell noch Spaß?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil ich ja sehe, dass das fruchtet. Ich mache auch das, also erstmal, das sage ich auch den Leuten, die mir komisch kommen, auf der Route-Seite auf Facebook geht es ja gar nicht um meine Arbeit. Die Seite, immer wenn ich irgendwie Bezug nehme zu einem tagesaktuellen Ereignis, dass ich dann, das wird dir aufgefallen sein, sehr menschlich behandle und eigentlich gar nicht so politisch. Ne, wenn,
manche Menschen halten Menschlichkeit für politisch. Also,
Ja, na klar. Aber ich gebe dem Ganzen nicht diese, setze ihm nicht die Mütze auf, dass das jetzt Politik ist. Im Grunde ist alles Zwischenmenschliche, was wir tun, ist ja irgendwie auch Politik. Kurzum, was ich sagen möchte, ist, dass ich den Leuten da, wenn einer sagt, hier, du sollst lustige Cartoons machen und nicht irgendwie Bezug nehmen zur Politik, dann sage ich denen, guck mal, wie die Seite heißt. Die heißt nicht jeden Tag ein lustiger Witz.de, sondern Rute.de. Das heißt, hier geht es um Ralf Rute, um mich. Und deswegen poste ich hier alles, was ich interessant, lustig, unterhaltsam oder wichtig finde. Und wenn irgendwo in Paris Bekloppte irgendwo reinrennen und ballern alles über den Haufen, dann beschäftige ich mich das und dann kannst du davon ausgehen, dass ich da Bezug zu nehme. Muss nicht sein, kann aber sein. Und wenn dich das nicht interessiert, was ich darüber denke, lies es nicht. Und wenn es dich interessiert und du denkst, du kannst dir was hinzufügen, kommentier es, sei nett, sei höflich. Wenn du denkst, stimmt, was er sagt, klick, gefällt mir und so weiter, so wie soziale Medien immer funktionieren. Und da ich das immer kommuniziere und auch sehr, sehr höflich bleibe, habe ich da ein Publikum inzwischen. Du kannst dir das angucken, also es geht auf anderen Seiten viel schlimmer ab. Sowohl unter meinen YouTube-Videos, als auch auf dem Twitter-Kanal, als auch auf Facebook ist die Stimmung, wenn ich was poste, also muss man echt sagen, zum allergrößten Teil extrem positiv. Weil die wissen, dass ich reagiere, weil die wissen, wie ich ticke, weil die Leute, also ich mache das ja teilweise auch, das hat für mich was Befreiendes. Wenn ich merke, die Stimmung ist gerade so und so und das geht gerade rum oder auch nach der Silvesternacht in Köln oder auch in Bielefeld, was da los war, dann kannst du davon ausgehen, dass ich das nicht so sitzen lasse und sage, wie ich es sehe. Und die Leute, die das ganz anders sehen, die folgen mir daraufhin vielleicht nicht mehr. Und dann ist die Stimmung da ja schon gleich wieder ein bisschen angenehmer. Und andere Leute kommen dann, also die das ähnlich sehen wie ich und dementsprechend, das ist wie ein Freundeskreis oder ich möchte da schon die Zeit, weil ich auch viel Zeit in den sozialen Medien verbringe, mit Menschen verbringen, mit denen es Spaß macht. Ich habe keinen Bock, also wieso soll ich da jeden Tag ankämpfen gegen eine Wand von Leuten, denen ich beweisen muss, warum das jetzt witzig ist, was ich mache oder warum das richtig ist, was ich denke. Das behaupte ich ja gar nicht. Aber dann braucht man mir auch nicht folgen, wenn man das irgendwie unnötig
also,
findet.
Gefühlt musst du ja ein bisschen kämpfen. Also unter den politischen Sachen Nein. schreibst du sehr oft, du wirst Kampf. Mir fehlen, schreibst du sehr oft. Ne? Also,
eben nicht. Ich schreibe, ich werde dir fehlen. Also wenn jemand schreibt, das war's, Linksfallsäfte, Gutmenschenscheiße, ich entlike dich jetzt, dann schreibe ich sehr gerne, ich werde dir fehlen. Und das ja auch stimmt, er will mir nicht fehlen, das ist mir vollkommen egal. Aber wenn der dann meine Cartoons nicht mehr sieht, hat der was Schönes, was seinen Alltag bereichert hat, verloren. Also seine Entscheidung. Also ich habe lieber da, keine Ahnung, 2000 Menschen, wo ich merke, die teilen den Humor, die haben da Spaß dran, die können ungefähr damit umgehen, was ich da menschlich von mir gebe, als 900.000 Leute, wo ich merke, ach du meine Güte, das sind ja alles einfach nur Nazis. Das möchte ich nicht. Ich möchte mit diesen Menschen keine Zeit verbringen.
Würden sich ja niemals selbst so nennen, aber ich habe das Gefühl,
das verstehe ich übrigens auch nicht. Ja. Ich habe da, es ist mir vollkommen egal, wenn mich jemand linksversiffter Gutmensch nennt. Jetzt unabhängig davon, ob ich das bestätige oder nicht, ist es mir einfach egal. Und wenn man jemanden, der die übelsten faschistoiden Ansichten teilt, Nazi nennt, findet der das doof. Warum eigentlich? Was? Wieso? Also wenn man sich doch so äußert.
Das ist so dieses Schubladending, gegen das man gerade kämpft. Aber was du gerade beschrieben hast mit, dann sollen die mich entliken. Ist das nicht vielleicht doch bald ein ziemliches Facebook-Problem, sag ich mal, oder ein Problem der sozialen Medien? Dass, also wir bilden, genau wie du sagst, du machst dir einen Freundeskreis, der Unterschied ist, dein Freundeskreis hat jetzt 1 Million Leute. Da bildet sich jetzt quasi diese Medienblase, die du halt, also die Leute, mit denen du jetzt befreundet bist, die mögen das, was du sagst, und die haben dann wahrscheinlich auch ein etwas menschlicheres Umfeld. Und alle Leute, mit denen du sozusagen darüber brichst, dass du menschenfreundlichere Meinung hast als andere, die werden sich dann jetzt mehr in menschlichen, feindlichen Kreisen bewegen und werden nicht mehr den Einblick darin haben, dass es so anders noch andere Kreise gibt. Ich halte das für eine langsame, aber sicher problematische Entwicklung, und da frage ich mich immer, erreichst du mit politischen Statements vielleicht dann das Gegenteil dessen, was man vielleicht manchmal möchte?
Nein. Also ich glaube, weil da müsstest du mich fragen, was ich möchte. Und mir geht es darum, Position zu beziehen. Weil wenn also irgendwas passiert, eine grauenhafte Tat, ich beziehe Position dazu, damit die Leute wissen, alles klar, da sind irgendwie 1000 Leute losgerannt und haben Menschen begrapscht, die das nicht wollten, und die sahen vielleicht nicht aus wie das, was der gemeine Bundesbürger jetzt sagt, das sind Deutsche. Da beziehe ich Stellung dazu, dass das meiner Ansicht nach kein Grund ist, loszugehen und zu sagen, der Typ hat dunkle Haare als ich, den muss ich auf die Fresse hauen. Und wenn ich das kommuniziere, dann ist das in einer Art und Weise Stellung beziehen, die ich wichtig finde, weil es einfach gegen diesen um sich greifenden Ausländerhass ist. Und das ist mir wichtig, ganz klar zu sagen, egal wie ihr das findet, diese Position werde ich niemals einnehmen. Und ich glaube, dass der ein oder andere dann erstmal möchte ich mich davon, also ich mache es wieder mal für mich, dass ich sage, denkt, was ihr wollt, von dieser Meinung distanziere ich mich, das ist Quatsch. Und und dazu kommt noch, dass die mit Sicherheit auch der ein oder andere, der so ein bisschen auf der Kippe ist und nicht weiß und denkt, na, vielleicht ist das doch richtig, was die AfD sagt, wenn er meine Sachen ein bisschen mag und sieht, wie ich darüber denke, dann reflektiert er vielleicht nochmal und denkt so, ach, eigentlich finde ich das immer ganz witzig und auch richtig, was der Rute so schreibt, und jetzt hat er das geschrieben und jetzt denke ich das, dass der einfach nur anfängt, was es ist ein Anschubsen, nichts anderes. Also ich habe ja auch Künstler, die ich gut finde, oder Filmemacher oder Musiker, und wenn die mal eine Sache sagen, wo ich denke, ich finde den Typen total geil, das, was der macht, finde ich großartig, und jetzt hat er das gesagt und da habe ich vorher noch nie über nachgedacht, ist das eine gute Sache? Wenn du eine Meinung hast, wenn du eine Position hast, wird dich das sowieso nicht davon abbringen. Das heißt, wenn du tief in deinem Herzen jemand bist, der denkt, dunkle Hautfarbe bedeutet kriminellere Energie, dann bist du so, und dann werden dir auch Argumente wahrscheinlich nichts dagegen bringen. Ja, dann sucht er sich sowieso seine Bahn, und da helfen soziale Netze natürlich schon, das zu begünstigen. Aber über allem steht immer noch, wenn ich einen Text poste, in dem ich darüber schreibe, dass man mal sehen soll, wo wir hier leben, wie wir hier leben, was wir haben, was andere nicht haben, und wie ich finde, wie man zueinander sein sollte, und dann bekommt so ein Posting, keine Ahnung, 50.000 Likes und wird geteilt wie irre, und dem gegenüber steht, dass die AfD, keine Ahnung, 15.000 Follower hat, dann muss man doch mal sehen, irgendwas Gutes. Ich glaube nicht, dass sie das Volk sind, ganz einfach. Und dann kann man das auch kommunizieren. Aber du wirst auch gemerkt haben, dass ich Leute da nicht abwatsche. Also wie es in den Wald hineinruft. Wenn jemand richtig doof zu mir ist, dann gehe ich da auch mit einer gewissen Ironie ran und mache einen Gag draus. Weil der hat sich als Kommunikationspartner auf Augenhöhe disqualifiziert.
Ich glaube, das hast du genau so eben geschrieben.
Genau, ne? Genau so. Damit hast du dich disqualifiziert, weil ich mit dir darüber nicht diskutieren muss. Wenn einer aber wirklich sagt, und das ist ja bei tausend Themen, ob es Vegetarismus ist, habe ich heute erst wieder gehabt, wenn einer sagt, wenn die Leute wollen, dass man weniger Fleisch isst, dann müssen die einfach die vegetarischen Produkte so billig machen wie Fleisch. Punkt. Also wirklich mit dem Punkt dahinter. Und dann erkläre ich dem höflich, dass man, das müsste ihm auch klar sein, wenn 500 Gramm gehackt ist, 99 Cent kostet, dass man dafür kein Schwein füttern und aufziehen kann, dass dann da wohl in irgendeiner Form bezuschusst wird.
Ich schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, aber es ist so. Und dann kann er nicht wirklich glaubhaft vermitteln. Also das ist ja noch eine Diskussion, wenn ich das dann sage. Wenn er als nächstes schreibt, hier, du drehst es dir immer, wie du willst, oder mich beleidigt, dann hat er sich halt disqualifiziert. Aber bis dahin bleibe ich höflich, versuche mit den Leuten darüber zu sprechen. Das macht Spaß, tatsächlich. Und weil ich merke, dass die allermeisten wirklich freundlich sind. Also ich stelle das eben nicht fest, dass 90% der Leute da draußen nur noch irgendwie rumpöbeln und auf die Kacke hauen, weil die wissen, wo sie sind. Die folgen mir, weil die auch diese Stimmung mitkriegen, in der ich kommuniziere und wie ich ticke. Und das sind mehr Leute als die rumpöbeln. Außerdem, eins darf man nicht vergessen. Ich weiß, ich will es nicht banalisieren, aber nicht alles, was da so geschrieben wird, muss man auch immer, wenn einer schreibt, ne, hier alle in die Luft sprengen oder so, oder die müsste man mal alle einfach nur wieder abschieben. Das, ja, das sind gruselige Gedanken, aber es sind in dem Moment, man muss es auch runterbrechen, das sind Worte, Buchstaben im Internet. Das habe ich schon mal gesagt. Es ist einfach, wenn ich alles immer gleich, oh Gott, ne, der würde sowas auch sagen, wenn er irgendwie auf der Straße steht. Nein, das sind teilweise 14-, 15-jährige Jungs, die haben viel Tagesfreizeit, die sind wütend auf irgendwas anders, die Eltern haben sich scheiden lassen und dann sitzen die da und wollen provozierenden Kommentar schreiben. Ich glaube nicht, dass jeder von denen, die das schreiben, ein wirklicher Nazi ist oder tatsächlich auch schon wählen gehen darf. Deswegen, Vorsicht, wir reden hier vom Internet.
Ja, das schon. Na gut. Also, aber ich würde es mir trotzdem nicht so einfach machen. Ne? Also ich meine, vielleicht sind da jetzt vielleicht ein paar 14-, 15-Jährige bei, aber es sind jetzt trotzdem mehr von denen, die einfach dieses...
Sascha Lobo hat es auch neulich gesagt. Bitte, bitte, schlaue Menschen, kommt zu uns ins Internet.
Aber es ist so anstrengend. Ja, es ist doch furchtbar.
Es sind viele Jungs, es sind viele Minderjährige, es sind viele Männer. Und du weißt, was passiert, wenn viel Testosteron auf einem Haufen ist, dann wird sich ihm auf die Fresse gehauen und teilweise auch nur verbal. Früher haben sie es sich am Stammtisch gesagt oder im Jugendzentrum, jetzt schreiben sie es auf. Das macht es nicht schöner und das sorgt auch für eine schlechte Stimmung, das stimmt. Trotzdem bin ich nicht bereit, das als den Tenor im Land anzunehmen. Das ist so nicht.
Okay, du bist also der soziale Optimist mit Licht am Ende des Tunnels für die, ich sag mal, ist gerade die Talfahrt der sozialen Medien, das ist für mein Gefühl für dieses Jahr.
Naja, also die sozialen Medien spiegeln ja auch nur wieder, wie Menschen sind. Ne? Also,
wie Menschen sind, wenn sie sich anonym fühlen.
Ja, aber auch wie Menschen sind tatsächlich. Also es gibt nun mal einfach, niemand hat ja nur eine gute Seite. Ne? Also jeder hat ja auch eine dunkle Seite. Und beim einen kehrt es das eben hervor, beim anderen kehrt es das hervor. Jeder tickt ein bisschen anders, wenn er mit einmal anonym im Netz unterwegs ist. Und guck mal, ich treffe ja die Leute. Ich treffe ja nun mal auch einen großen Teil der Menschen, die mir da schreiben. Und wenn ich nach so einer Tour mit 10.000, 12.000 Menschen geredet habe und merke, wie positiv die Stimmung ist, und du glaubst nicht, wie viele Leute mir hinterher auch sagen, übrigens, ich finde es total toll, dass du da auch Stellung beziehst im Netz und einfach sagst, wie du das denkst, ich bin da deiner Meinung und finde das toll, dass diese Menschlichkeit und so weiter. Tut mir leid, dann ich gehe positiv aufgeladen nach Hause. Also natürlich habe ich mir diese Fanbase auch so ein bisschen anerzogen, also die... Naja, oder sagen wir mal so, ich habe mir die erarbeitet und die sind da. Aber es sind einfach sehr, sehr viele Menschen, die da sind. Und dann muss ich einfach auch sehen, da ist auch viel Gutes da draußen. Ich bin Optimist.
Ich habe nur noch eine Frage so auf dem Zettel, nämlich wir haben jetzt Januar. Das ist so die typische Zeit, wo man noch über Vorsätze nachdenken kann oder über das nächste Jahr liegt vor dir. Oh, ich will jetzt nicht überreden.
Was machst du eigentlich Silvester?
Nein, sondern so dieses typische, das nächste Jahr liegt jetzt vor dir. Ich habe es ja noch auf dem Zettel im Kontext dazu. Glaubst du, du... Würde es jetzt noch einen, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, seit einem halben Jahr machst du es viel mehr, dass du noch so als politischer Ralf Rute aktiver bist. Was glaubst du, was wird dein 2016? Wirst du jetzt noch mehr politischer Ralf Rute oder hast du ein 50-50-Gefühl für Cartoonist und politisch Ralf Rute?
Also ich plane sowas nicht. Auch das war nicht geplant. Ich habe das Gefühl, es gab so einen Text, mit dem ging das so mit einmal durch die Decke, dass ich auch so wahrgenommen werde. Das war dieser Glas-Wasser-Text.
Wollte gerade sagen, genau. Das war eine Woche nachdem, also Juli irgendwann.
Ja. Schon davor und auch weit vor Joko und Klaas und so habe ich schon Sachen dazu geschrieben. Aber dieser Text hat mit einmal so, keine Ahnung, da hat das irgendwas ausgelöst. Und da habe ich auch gemerkt, unabhängig davon, dass mir danach war, das zu schreiben, dass die Leute das auch interessiert. weil da darf man sich mal nichts vormachen. Zu dem Zeitpunkt waren es, keine Ahnung, 850.000 Menschen, die mir da schon gefolgt sind. Du folgst ja nicht nur diesen Bildern. Also irgendwann willst du ja auch wissen, wer ist denn der Typ eigentlich, der das macht. Und je mehr du diese Person kennenlernst, mir wird es genauso gehen, umso mehr stelle ich ihm fest, ah, okay, alles klar, so ähnlich denke ich auch oder so. Und das erzeugt natürlich noch mehr Gemeinschaftsgefühl und macht den Spaß an der Sache noch größer. Und ich schwöre dir, dass ich niemals plane, ah, Mittwoch oder so muss ich mal wieder was Sozialkritisches
schreiben. Das wollte ich gar nicht sagen, sondern es ging mir so um dieses, ob du es, was dein Gefühl sagt, ne? Plan und Gefühl ist was anderes.
Also, keine Ahnung, okay. Es passiert ja, ja. dauernd, du weißt ja. es nicht. Ich habe tatsächlich auf der Fahrt hier hin, weil ich Nachrichten gehört habe, habe ich irgendwie gedacht so, boah, es kommt immer alles anders, als du denkst. Ne? Gerade wenn du so das Gefühl hast, okay, naja, die Stimmung hat sich jetzt wieder ein bisschen eingekriegt, ist Silvester und diese Sache passiert, wovon niemand geahnt hat, dass da mit einmal 1000 Menschen irgendwo rumrennen. Was war das? Was ist da passiert? Und diese Fragen, die du im Kopf hast, war das organisiert? Was ist da los gewesen? Die müssen doch miteinander kommuniziert haben. Warum kriegt das keiner mit, wenn wir alle abgehört werden? 1000 Sachen, ne? Und Verschwörungstheoretiker, die sind ja jetzt richtig, die haben ja richtig Spaß. Also,
ja.
Die können ja, die haben ja quasi nichts anderes mehr zu tun, als im Internet zu sein und irgendwelche Handyvideos zu googeln, die irgendwas beweisen. Ja, und also mich macht das nicht verrückt, es ist nur, es erstaunt mich immer wieder. Ich bin wirklich jedes Mal, dass ich daran denke, so, das konnte keiner ahnen vor einem halben Jahr. Und genau da bin ich jetzt auch, ich weiß es nicht. Also, es gibt so 2, 3 Sachen dieses Jahr, wo ich schon fest geplant habe, da will ich das machen, da will ich das machen. Dazu gehört auch ein Urlaub von 3 Wochen, wo ich einfach mal weg bin, wo ich aber trotzdem also immer mal mich auch auf Facebook zum Beispiel blicken lassen werde. Aber ich glaube tatsächlich auch, also es kann gut sein, Facebook hält sich jetzt schon länger, als ich es selbst gedacht habe. Ich habe 2011, war es glaube ich, oder 12, habe ich ein Facebook-Buch gemacht. Das heißt, gefällt mir. Und das erschien, einen Monat bevor es erschienen ist, kam Google Plus. Und ich weiß noch, wie wir im Verlag saßen und ich sagte, ach du Scheiße, das war's. Ne? Das war's. Das Buch kommt raus und niemand benutzt mehr Facebook, weil Google war einfach riesengroß und so. Konnte keiner an. Das ging einfach weiter und es ist größer als je zuvor, habe ich das Gefühl. Und noch mehr in der Mitte angekommen und dass dieser Trend, dass wirklich jetzt auch einfach diese Stimmung sich so aus allen Bereichen im Netz verbreitet, das wusste einfach niemand, dass das so eine große Sache wird. Deswegen, ich würde mich da nicht erdreisten, irgendeine Prognose abzugeben. Ich mache weiter, ich habe Bock, ich habe ganz lustige Ideen, wie ich finde. Ich werde auch weiter Meinungen zum Besten geben, die mir durch den Kopf schwirren. Und wem das gefällt, der ist herzlich eingeladen, mir weiterhin zu folgen.
Das ist ein schönes Schlusswort und danke, Ralf, dass du wieder hier warst.
Dankeschön, lieber Emil, dass ich hier sein durfte.
Mein Name ist Andreas Hermwille und ich verabschiede mich.
Aber auch Emil. Es hat ja. was zu tun mit seinen 2 Schwestern und seiner Haarfarbe. Ich bin so gespannt. Nächstes Mal erzählst du es.
Na gut.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mit meinem Löffel. Ich gebe den Löffel ab.